Wir haben ja während der Weihnachtszeit eine kleine Reihe begonnen und haben uns auch einen Text angeschaut aus dem Buch Jesaja. Und da wollen wir heute noch einmal zurückkehren, um den allerletzten Vers aus dieser Reihe, aus diesem kleinen Abschnitt uns noch einmal anzusehen. Ich lese uns diesen Text noch einmal vor aus dem Jesaja Kapitel 8, Vers 23 bis Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Eine Verheißung, die also in dem Herrn Jesus Christus dann zur Erfüllung gekommen ist, eine Verheißung auf den Erlöser. Jesaja 8, Vers 23 bis Jesaja 9, Vers 6. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See Genezareth oben, zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Das ist jetzt, was der Herr bringt, seine Kinder. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Eine Siegesfeier wird uns hier über den Feind dargestellt. Und dann heißt es, das sind vielleicht mit den bekanntesten Verse aus diesem Abschnitt, denn ein Kind ist uns geboren, das ist der Grund, warum dies alles geschieht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Jetzt kommt der Vers, den wir heute uns anschauen, der letzte Vers von diesem Abschnitt, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Ich glaube, jetzt können wir wieder zumachen. Jetzt müsste es eigentlich auch ausreichen. Ich möchte am Anfang ganz kurz noch mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir dürfen dein Wort lesen. Aber das Lesen und das Hören allein reiche ja gar nicht aus, weil, Herr, du uns helfen musst, es zu verstehen. Weil du es in unser eigenes Herz hinein auch ja, versenken musst, dass wir dadurch auch Erkenntnis haben, unser Wille auch verändert wird, ja, unser ganzes Leben erneuert wird. Ach Herr, hilf uns dabei. Du weißt, wie wir geprägt sind, auch von dieser Zeit, in der wir leben. Und diese Worte kommen uns so weit entfernt vor, so weit weg. Und doch sind sie uns so nahe. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass dieses Wort uns auch treffen kann in unserem Herzen und uns auch ein Segen sein darf. Zum Heil, zur Auferbauung, zur Ermutigung, zur Ermahnung. Stehe du uns doch auch dazu bei. Amen. Ich darf uns diesen Text, diesen letzten, diesen sechsten Vers einfach nochmal vorlesen. Es ist ja nur ein Vers und dann hören wir ihn noch einmal. Der Jesaja spricht über das kommende Königreich des Erlösers und er sagt Folgendes über dieses Königreich: Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Der Jesaja blickt auf das Königreich des Erlösers. Nun kann der Einzelne natürlich, der das auch hört, sagen, es ist ja noch lange hin, bis dieses Königreich, bis es überhaupt dann auch kommt. Und was soll es uns jetzt schon auch beschäftigen? Wenn wir so denken würden, wäre es nicht richtig gedacht. Und aus dem Grund möchte ich uns aus dem Neuen Testament zwei Abschnitte vorlesen, die uns daran erinnern sollen, dass mit dem Kommen Jesu das Reich Gottes begonnen hat und seine Herrschaft ja auch begonnen hat. Also er sagt einmal im Matthäusevangelium seinen Jüngern und allen, die es gehört haben, Matthäus 12, Vers 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also wenn ich jetzt hier sitze und sage, das Königreich Jesu Christi, von dem hier die Rede ist in dem Jesaja und von all dem Wunderschönen, was da auch beschrieben ist, das ist zukünftig und hat mit meiner Gegenwart gar nicht viel zu tun, dann wäre es ganz verkehrt. Dann könnte ich gar nicht von dem, was hier steht, überhaupt auch gesegnet werden. Aber es ist nicht so, sondern das Reich Gottes ist mit dem Kommen Jesu schon auch angebrochen. Und später im Lukas-Evangelium, also was nun in der Bibel es betrifft, ist es eben später, da haben wir auch einmal einen Vers, den lese ich uns auch vor, Lukas 12, Vers 28. Lukas 17, nicht Lukas 12. Ich habe mich also hier mit meiner Matthäusstelle durcheinander gebracht. Also Lukas 17 ist es, und zwar Verse 20 und 21. Da heißt es, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könne. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes hat in meinem Herzen einen Anfang genommen, als der Herr Jesus Christus dort eingezogen ist und mich erneuert hat. Und mit seinem Einzug hat er all das mitgebracht, von dem hier auch die Rede ist, was Bestandteil seines Reiches darstellt. So ist dieser Vers einer, der uns jetzt in diesem Augenblick etwas zu sagen hat. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird es tun. Wir blicke also heute Morgen auf dieses Reich des Herrn Jesus Christus. Und wir sehen es als unser Reich an, zu dem wir gehören dürfen. Und wir betrachten uns zuallererst diese Grundlagen dieses Reiches. Die werden uns hier nämlich genannt. Da gibt es einen Grund, da gibt es etwas, was alles zusammenhält. Er gründet es und er festigt es mit Recht und Gerechtigkeit. So. Ich gebe es wirklich zu, wenn wir jetzt so in das Jahr 2021, also 2021 auch gehen und dann dort so auf dem Weg uns, also so Schritt für Schritt voranbewege, dann sind wir ja ganz oft auch gerade diesbezüglich am Frage, wo bleibt denn Recht und Gerechtigkeit? Das kann jetzt sein, dass ich die Regierung hier im Auge habe und sage, ich würde mir vorstellen, sie würde alles ganz anders machen. Es kann sein, dass ich meine Arbeitsverhältnisse betrachte, meine Lebensverhältnisse betrachte und sage, jetzt ist mir nicht recht widerfahren und ich habe dieses Recht, was ich so mir wünsche und wonach ich verlange habe, diese Gerechtigkeit, ich sehe sie nicht vor mir. Ich lebe in einer Welt, die erfüllt ist von Ungerechtigkeit und Unheiligkeit. Nun, wenn es euch so geht, dann darf ich euch einladen, zu dem Herrn Jesus Christus zu kommen. Denn in seinem Reich herrscht Recht und Gerechtigkeit. Und alle, die zu ihm gehören, dürfen sich daran freuen, dass sie einen Herrn haben, der sie mit Recht und Gerechtigkeit behandelt. Wir haben eine Grundlage, wir haben eine Festigkeit, die uns niemand nehmen kann. In der Psalme wird es auch von den Psalmisten besungen, es sind ja Lieder, die wir in den Psalmen auch finden. Und so würde ich mir wünschen, ich und wir alle könnten diese Lieder viel mehr singen als die Lieder, die die Welt heute singt, die beklagen sich dauernd über das Unrecht. Oh, da ist wieder dies und jenes alles falsch gegangen und gelaufen. Diese Lieder werden ganz häufig gesungen. Aber unsere Lieder sind eben ganz andere Lieder. Psalm 89, Vers 15 heißt es zum Beispiel, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste seines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Ist das nicht ein Zeugnis, wenn wir nun von uns aus sagen, oh, ich hab's gut, denn mein Herr, der bewirkt in meinem Leben Recht und Gerechtigkeit und die Grundfeste seines Thrones sind Gnade und Wahrheit. Ich hab's gut. Gibt es ein einziges Kind Gottes, was dies nicht sagen könnte? Ein einziges Kind Gottes, was sagen müsste, mein Herr kann kein Recht und keine Gerechtigkeit schaffen. Mein Herr ist nicht in der Lage, Gnade und Wahrheit herrschen und regieren zu lassen. Es gibt kein einziges Kind Gottes, was dies sagen könnte. Wir sind in einer einzigartigen Position. Niemand sonst erfährt Recht und Gerechtigkeit, so wie wir es als Kinder Gottes erfahren. Die, die von dem Fürst dieser Welt geknechtet werden, sie müssen ja jammern, weil sie ja dies gar nicht kennen. Und es ist verständlich, dass sie es tun. Es ist verständlich, dass sie auch gar nicht zurechtkommen, weil sie ja keinen Frieden haben, weil sie nicht versöhnt sind, weil sie diese Gerechtigkeit und das Recht des lebendigen Gottes nicht kenne. Und da bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als zu klagen und sich zu beschweren. Aber wie schlecht wäre es doch für ein Kind Gottes, wenn es im Angesicht der Gerechtigkeit Jesu Christi, im Angesicht seines Rechtes und seiner Regierung sich beklagt. Stellt euch das einmal vor, bei allem, was ihr sagt, dass ihr jetzt im Thronsaal des Herrn Jesus Christus vor seinem Thron euch befindet. Und jetzt müsst ihr es ihm ins Angesicht sagen, du handelst nicht recht und es ist alles so schlecht. Das tut manchmal ganz gut, wenn man sich das vorstellt. Also ich möchte es uns aus dem Grund aufs Herz legen, dass wir das verstehe, wir haben für das Jahr 2021 die allerbeste Grundlage, die man überhaupt haben kann. Es gibt keine bessere Grundlage. Niemand könnte uns eine bessere Grundlage geben, als die, die der Herr Jesus Christus uns auch gegeben hat. Es gibt keine Grundlage, die stabiler wäre, keine Grundlage, die so lange auch für alle Ewigkeit bestehe bleibt, wie diese Grundlage seines Reiches und seiner Regierung in Recht und in Gerechtigkeit. Das will im Glaube ergriffen werden. Das kann nur im Glaube ergriffen werden. Denn wenn ich es nicht glaube, dann werde ich von meiner Seite aus genauso rede, als würde es keinen König geben, als würde es keine Gerechtigkeit geben. Es gibt kein Recht. Jetzt darf sich das jeder von uns selber, alle wir miteinander, darf sich persönlich die Frage stellen, sehe ich, Herr Jesus, deine Gerechtigkeit und dein Recht? Sehe ich, wie du regierst? Sehe ich es morgen, wenn ich durch den Tag gehe? Sehe ich es am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag? Reagiere ich darauf und sage, ich habe es gut. Über mein Leben herrscht ein König, der mit Recht und Gerechtigkeit regiert. Ich wünsche mir, dass wir alle miteinander das noch viel, viel, viel mehr auch tun können. Das ist unser Zeugnis. Dass wir, wenn alle anderen sich beklagen und alle anderen schimpfen, aufstehen und sagen, wir haben einen Herrn, der in Gerechtigkeit und in Recht regiert. Komm doch einfach zu ihm und lerne ihn auch kennen. Dann musst du nicht schimpfen und klagen und dich dauernd beschwere, dann kannst du den Frieden Gottes kennenlernen. Das ist unser Zeugnis. Das ist es, was wir hinausgeben können und hinaustragen können. Also die Grundlagen dieses Königreiches sind herrliche Grundlagen. Und sie sind jetzt für uns Grundlage, auf denen wir leben dürfen. Also tun wir es und sind wir dankbar, sind wir froh darüber. Psalm 99, Vers 4 steht es auch so wunderschön beschrieben. Da heißt es, Vers 3 und 4, loben sollen sie deinen Namen, den großen und furchtgebietenden. Heilig ist er und die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Du hast die Redlichkeit fest gegründet. Recht und Gerechtigkeit hast du in Jakob regiert. Hier ist vom Herrn als dem König geredet. Der Herr regiert als König, Vers 1. Loben sollen sie deinen Namen. Nun, das ist unser Auftrag für das neue Jahr. Wir reden von dem wunderbaren Recht, welches der Herr Jesus Christus schafft. Wir reden von seiner Gerechtigkeit. Er regiert als König. Die Grundlagen dieses Reiches werden uns also in unserem Vers Jesaja 9 geschildert. Und der Jesaja blickt darauf. Aber nicht nur die Grundlagen dieses Reiches werden uns geschildert, sondern auch das Gesicht dieses Königreiches wird uns geschildert. Und es wird uns so dargestellt, es wird uns aufgezeigt als ein Thron Davids. So, ein Thron Davids. Wenn der Jesaja unter der Leitung des Heiligen Geistes das so aufgeschrieben hat, dann dürfen wir durchaus annehmen, dass das einen Grund hat, dass er sagt, es ist ein Thron Davids. Der David, der hier im Hintergrund steht, als Vorbild für den Erlöser, ist jemand gewesen, von dem es gesagt wurde, das war also sein Lebenszeugnis, was er hat erfahren dürfen. Und es wird uns auch geschildert im 1. Samuel-Buch, Kapitel 18. Ich lese es euch mal vor, ihr müsst jetzt nicht selber mit aufschlagen. Da heißt es, und David zog zum Kampf aus, überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen. Ne? David hat Zehntausende erschlagen, überall hatte er gelingen. Und es steht dann noch einmal in Vers 14, und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen. Und der Herr war mit ihm. So, ihr geht jetzt auf eurem Weg und ihr befindet euch, wenn ihr zu dem Herrn Jesus Christus gehört, in seinem Reich, in seinem Königreich, was angebrochen ist, was inwendig in uns ist. Und nun sagt uns dieser König, so wie der David schon herrschte, so mache ich es noch viel, viel mehr. David ist in gewisser Weise ein Vorbild auf den Erlöser. Er hatte gelingen in allem. Aber einer hat noch viel, viel mehr gelingen gehabt in allem als der David. Und das ist der Sohn Davids, das ist der Herr Jesus Christus. Und ich will das mal so dem gegenüberstellen, wie wir unser Leben erfahren. Als Sünder, so wie wir geboren werden, erleben wir eben ein Leben, was nicht gelingt. Das kann man bei Babys feststellen, weil sie schreien und brüllen und sich ärgern und schimpfen können und wütend und zornig werden können. Wenn wir erwachsen sind, können wir das besser verbergen. Aber es bleibt immer das Gleiche. Es gelingt eben nicht. Es gelingt uns nicht. Niemand ist von sich aus in der Lage zu sagen, ich kann alles Glück in der Welt in meine kleine Box packen und kann sie jeden Tag von morgens bis abends und von abends bis morgens herumtragen und ich habe sie, sie ist mein und niemand kann sie mir nehmen. Niemand auf dieser Erde hat von sich aus gelingen. Viele reden zwar davon die ganze Zeit, sie sprechen von ihren Erfolgen, von ihren Siegen, von ihren Errungenschaften und was auch alles dann noch kommt an Lobhudelei, die man selber durchaus auch also äußern kann. Aber der Mensch ist und bleibt, wie der Hiob es so schön sagt, im Buch Hiob, es steht ein Wurm, eine Made, es gelingt ihm rein gar nichts, gemessen an dem, wie er leben sollte, für wen er leben sollte, warum er leben sollte, mit welchem Ziel er leben sollte. In all diesen Bereichen haben wir kein Gelingen. Es gelingt uns nicht. Wir können nicht zur Ehre Gottes leben, wir können nicht mit dem Ziel vor Augen leben, der Herrlichkeit, die nun auch vor uns liegt. Das alles können wir von uns aus nicht. Aber wenn einer die Regierung in unserem Herzen übernommen hat, wenn er nun auch in unserem Herzen dort herrscht, dann gelingt es. Das ist es, was also nun für uns der Thron Davids ganz praktisch für das Jahr 2021 bedeutet. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen. Überall, wo ich mich vom Herrn Jesus Christus auch in diesem neuen Jahr leide und führen lasse, werde ich gelingen haben. Also, das ist ein Ausblick, der wunderbar ist. Ich bin doch nicht abhängig jetzt von den Umständen, die in dieser Welt herrschen. Ich bin nicht in der Weise davon abhängig, dass ich sagen müsste, wenn jetzt etwas zusammenbricht in meinem eigenen Leben, wenn etwas mir genommen wird in meinem eigenen Leben, dann hört es auf, dass es gelingen kann. Es ist zwar für mich schwierig, wenn ich in meinem eigenen Leben durch Kämpfe und Nöte und Schwierigkeiten hindurchgehe, die ich nur ganz schlecht meistern kann, aber mein Gelingen ist nie abhängig von den Lebensumständen, in denen ich mich befinde. Mein Gelingen bleibt immer nur davon abhängig, wer mein Herr ist. Wenn Jesus Christus mein Herr ist, darf ich im Vertrauen ihm gegenüber sagen, Herr, du kannst es mir gelingen lassen. Ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, Christus, sagte Paulus im Philipperbrief. Wenn du jetzt auf dein Jahr blickst, wie blickst du darauf und wie denkst du darüber? Man kann darüber denken im Vertrauen auf den König aller Könige, auf den Herrn aller Herren und kann sagen, der Herr wird mir Gelingen schenken. Oder man kann durch die Zweifel, die in einem manchmal auch stecken, durch die Nöte, die man auch hat, ganz arg bedrängt sein. Wenn du bedrängt bist, möchte ich dich ermutigen, ganz neu ihm zu vertrauen, der auf dem Thron Davids sich befindet, der Sohn Davids, der Messias, der Erlöser. Und der ist nun jemand, der auch alle seine Zusagen, die er uns gemacht hat, hält. Der David hat selber eine wunderschöne Zusage vom Herrn bekommen auf den Sohn Davids, auf den Erlöser hin. Das können wir jetzt nicht miteinander aufschlagen wegen der Zeit, aber 2. Samuel 7, könnt ihr selber nachlesen. Ich möchte uns aber ein Vers aufschlagen und mit uns lesen, der uns auch daran erinnern soll, dass der Sohn Davids, der regiert, alles, was er zusagt, auch hält. Schon ein bekannter Vers. In 2. Korinther Kapitel 1 heißt es einmal, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, in dem Herrn Jesus Christus, ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Verheißungen, Zusage. Was habe ich für Verheißungen für das kommende Jahr? Was habe ich für Zusage? Habt ihr Verheißungen schon in euer Marschgepäck eingefüllt? Zusage, die ihr durch den Herrn Jesus Christus und sein Erlösungswerk auch haben könnt? Zusage, die euch persönlich als seinen Kindern gelten? Wenn ihr das tut, seid ihr gut bewaffnet und könnt eure Reisen auch gut antreten. Diese Zusage werde euch helfen, wenn ihr einmal ganz arg bergauf gehen müsst, wenn es in tiefe Täler hinabgeht, wenn ihr unter Winde und Donner und Blitz und Gewitter geratet und ganz gehörig anfangt zu frieren. Dann vermöge euch diese Zusage durchzutragen und sie werde euch helfen, dass ihr erinnert werdet daran, der Herr wird sein Wort halten. Wenn er mir zusagt, dass er mein Hirte ist und mir nichts mangelt, muss ich nicht zweifeln. Wenn er mir zusagt, dass er mich leitet auf rechter Straße, dann muss ich nicht Angst haben um Leitung. Wenn er mir zusagt, mich zu weiden auf grüne Aue, und mich lagern zu lassen an stillen Wassern, dann darf ich darauf vertrauen. Nun, der Sohn Davids, so wird er uns hier beschrieben, als ein Thron, wie es hier heißt in Jesaja 9, der ein Thron Davids eben auch so genannt wird. David, das Wort, wisst ihr vielleicht auch, heißt Geliebter. So sehr nun David als der Geliebte des Herrn anzusehen ist und sein Name spiegelt es wirklich auch wieder, um wie viel mehr ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der Geliebte des himmlischen Vaters. Dies ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. So erinnert uns der Thron Davids, wenn er hier genannt wird, an die Liebe des Vaters zu seinem Sohn und allen seinen Kindern. Ich glaube, in dieser Zeit, jetzt hat es heute ganz kräftig geschneit und es ist kalt draußen, der Winter ist noch lange und der Corona-Winter ist vielleicht noch länger als der Winter. In dieser Zeit brauchen wir, damit wir uns nicht in unserem Herzen erkälten, ganz besonders die Liebe des Herrn Jesus Christus, sie zu spüren, in ihr zu leben, diese Liebe wie ein Sonnenschein einzufangen, wo das Herz auch wieder ganz neu erwärmt wird, wo es wieder auch sich freuen kann. Wir brauchen diese Liebe und sie ist da. Sie ist gekommen mit dem Sohn Gottes. Die Gnade ist erschienen. Und genauso könnte man jetzt sagen, mit ihm ist auch die Liebe in einer ganz besonderen Weise in unser Leben gekommen. Der Heilige Geist hat die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, als wir nun auch wiedergeboren worden sind. Und so möchte ich euch ermutigen, dass ihr diese Liebe des Herrn Jesus Christus pflegt, dass er sie hegt, dass ihr sie also ergreift immer wieder neu und euch daran gütlich tut. Es ist also ein Thron Davids und es ist auch noch etwas anderes, was hier ja, uns erklärt wird und das möchte ich uns auch noch mit auf den Weg geben. Der Jesaja blickt auf das Königreich, auf das kommende Königreich. Er blickt also, das haben wir jetzt schon gesehen, auf seine Grundlage, sein Gesicht, aber auch auf seine Kraftquelle, auf den Motor. So könnte man es jetzt auch schildern. Braucht ihr Kraft für diese Wegstrecke, die für euch nun vor euch liegt im neuen Jahr? Ich glaube, niemand könnte jetzt sagen, ich brauche keine Kraft, sondern wir alle brauchen Kraft. Das sind im Augenblick schwierige Zeiten. Das sind schwierige Zeiten wegen dieser Corona-Krise, aber es sind auch schwierige Zeiten insgesamt. Und jetzt steht hier etwas Wunderschönes. Bei all dem, was hier erklärt wird von dem Königreich, dem kommenden Königreich, und dass es gegründet und gefestigt ist mit Recht und Gerechtigkeit, dass die Herrschaft des Friedens sich ausbreiten wird und kein Ende haben wird. Da heißt es ganz am Ende, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Der Eifer des Herrn. Ihr merkt es genauso, wie ich es merke und spürt es, wie ich es auch spüre. Unser Eifer ist sehr begrenzt. Unsere Kraft ist eine, die ganz schnell ans Ende kommt. Wir werden müde und wir werden matt. In einem Refrain von dem Lied heute Morgen heißt es, gerade wenn wir müde und matt sind, wird der Herr uns helfen, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler, dass wir laufen und nicht matt werden, wandeln und nicht müde werden. Diese Kraftquelle, der Eifer des Herrn, es ist im Alten Testament schon für sein Volk so wunderbar und wunderschön beschrieben. Und ich möchte aus dem Grund diesen einen Vers euch gerne auch vorlesen. Da heißt es im Sacharja Kapitel 1, Vers 14. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt sagt, also hier steht für Jerusalem und für Zion, das gilt nicht für mich. Die Gnade, die wir durch den Herrn Jesus Christus haben, ist die gleiche, wie nun der Israelit auch empfängt, wenn er errettet wird. Das Blut, durch welches wir gereinigt werden, durch welches unsere Sünde vergeben wird, durch welches wir versöhnt werden mit dem himmlischen Vater, ist das gleiche Blut. Und die Gerechtigkeit, durch die wir gerechtfertigt werden, ist die gleiche Gerechtigkeit. So ist unser Stand der gleiche, wie auch ein Kind des Volkes Israel hat. Wir sind Nachkommen Abrahams. Ich hoffe, ihr stellt es auch fest, wenn ihr das Neue Testament lest, da steht es nämlich drin. Also von daher sind wir auch Erben, Miterben dieser Verheißungen. Der Eifer des Herrn, er gilt mir. Er gilt mir. Wenn ich jetzt so in einer Situation mich befinde, wo ich ermüde, jetzt in der vergangenen Woche habt ihr vielleicht auch Ermüdungserscheinungen gehabt. Manchmal ist es an den Feiertagen so, dass es gar nicht leicht ist, so viele gute Tage zu haben. Also dann isst man gut und naja, man hat einfach viel, was dann auch da ist. Und manchmal ist es auch beschwerlich, ist nicht immer leicht. Manchmal kommen gerade über diese Feiertage aber auch große, finstere Wolken, die sich über uns erheben und uns dann das Leben ganz besonders schwer machen. Und dann ist es für uns wirklich so, als würde uns das erdrücken. Und der Herr sieht es. Und der Herr sieht, wie wir als seine Kinder leiden und wie wir es schwer haben. Und er kommt zu uns mit seinem Eifer. Ihr habt das neulich ja selber gelesen und gehört in der Abendmahlsandacht, wie der Herr dem Johannes seine Hand auf die Schulter legte. Johannes war in Anbetracht der Offenbarung, die er bekommen hat, fix und fertig. Es war etwas, was ihn ziemlich mitgenommen hatte. Dann legte der Herr seine Hand auf seine Schulter. Fürchte dich nicht. Er gibt ihm Kraft, er erquickt ihn, er stärkt ihn, dieser Eifer des Herrn. Er ist da, wenn wir für uns zum Beispiel uns schwer tun, auch ein Licht und ein Zeugnis zu sein. Und da tun wir uns ja alle auch schwer. Und dann ist aber der Herr es, der uns hilft, der uns auch leitet. Nie wird ein Kind Gottes es erfahren, dass es hinauszieht in diese Welt und den Herrn anruft, Herr, hilf mir, dass ich heute doch auch ein Zeugnis für dich sein kann. Und der Herr sagt, du, ich habe gar keine Lust und kein Interesse daran. Sondern der Herr sagt, ich freue mich, ich eifere mit meinem Eifer für dich und werde dir auch beistehen. Wie viel ist es wert, diesen Eifer bei sich zu haben, wenn man friedelos und ruhelos ist. Und das sind oft Dinge, wenn dann die Gedanken über einem zusammenschlagen und einen nicht in Ruhe lassen, wo man merkt, das ist etwas Hoffnungsloses. Man befindet sich in einem Orkan, man ist mitten auf dem Meer und man droht nun unterzugehen. Dann ist es der Eifer des Herrn, der uns nicht untergehen lässt. Und wir stehen dann nachher da wie die Jünger. Wer ist dieser, dass er den Wellen und dem Wind gebieten kann? Wer ist dieser? Der Eifer des Herrn hat es nicht zugelassen, dass seine Jünger in diesem Wind und in diesem Sturm umgekommen sind. Aber sie dachte es. Sie dachte es wirklich. Sie dachte, er schläft. Sie dachte, er kriegt es gar nicht mit. Meister, Meister, ne, wir kommen um und du kriegst es gar nicht mit. So geht es uns manchmal, dass wir genauso denken. Der Eifer des Herrn. Oh, der Eifer des Herrn. Wenn wir morgen die Bibel aufschlagen, ist einer so eifrig, dass er uns Schritt für Schritt voranführt, die Augen aufzutun, sein Wort zu erkennen und es lieb zu gewinnen. Es ist der Herr. Er ist eifrig, er hat Freude daran, uns hineinzubringen ins Gebet, uns hineinzubringen in unser Leben, es zu leben für ihn, in der Arbeit, im Alltag. Ein großer Eifer ist es. Und wenn der Feind kommt, ganz oft sehen wir es gar nicht, wenn der Feind kommt, wenn der Fürst dieser Welt uns anfechten will, wenn er uns so richtig auch durch die Mühle also lassen möchte, dass wir so gesichtet werden wie der Weizen, dann sehen wir es nicht, wie im Himmel vor dem himmlischen Vater der Sohn Gottes steht und für uns eintritt. Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Das sagt nun der Herr zu seinen Jüngern, zum Petrus ganz besonders. Sein Eifer. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn jetzt in diesem Augenblick? Seht ihr ihn für euer Glaubensleben? Manches Mal ist man so entmutigt. Man ist so entmutigt, weiter auch sein Leben mit dem Herrn zu führen. Man ist so entmutigt von der Macht der Sünde, von all den Schwierigkeiten, die man erfährt im Leben. Man ist so ermutigt von sich selbst, von dem eigenen Versagen. Aber eines dürft ihr wissen, es ist der Eifer des Herrn, der es bewirken wird, dass dieses Königreich wirklich auch sich so entfaltet und dass es sich so auch mehrt und dass es auch so wächst. Dieser Eifer ist ein Eifer, der ja im Neuen Testament einmal auch wunderschön beschrieben ist, im Johannesevangelium. Das will ich auch uns ganz kurz noch lesen als ein Beispiel. Und das ist für jede einzelne Gemeinde ein großes Segen, dass dieser Eifer da ist. Ich lese es euch mal vor aus dem Johannesevangelium. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 13, und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Es gibt für mich gar keine andere Hoffnung als dieser Eifer. Ich kann dem Herrn nicht dienen. Das sagt ja Josua schon und ich erfahre es jeden Tag neu. Wer kann dem Herrn dienen? Wer ist dazu tüchtig? Niemand. 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 Aber der Eifer des Herrn, den er hat für sein Haus, den Eifer, den er hat, den himmlischen Vater zu ehren in diesem Haus, das ist unsere Hoffnung. Deswegen müssen wir ihm Raum geben. Deswegen ist es etwas Zentrales, dass das Wort Gottes in der Gemeinde Raum findet. Weil nur dieses Wort Kraft hat, die Gemeinde zu beleben. Das ist nicht etwas, was heute richtig immer verstanden wird in den Gemeinden. Es wird in den Hintergrund gedrängt, das Wort Gottes. Und andere Dinge kommen in den Vordergrund. Der Eifer des Herrn. Wer kann schon den himmlischen Vater recht ehren? Können wir es? die uns die Worte ausgehen nach kurzer Gebetszeit, wo wir uns unendlich schwach fühlen und kraftlos, wenn wir einmal ihn anbeten sollen, jetzt in einer Art, im Geist und in der Wahrheit, so wie es auch sein soll. Wie schnell geht uns die Kraft aus? Wie schnell geht uns die Kraft aus? Das ist für mich etwas überaus Ungewohntes. Ich gebe das ganz offen zu, wenn ich selber mal unter einer Predigt sitze, jetzt in einem Gottesdienst, normalerweise ist das ja gar nicht so meine, also wie ich es gewöhnt bin, es ist gar nicht einfach, einer längeren Predigt zuzuhören. Also, ne? Ihr seid ja die Leidenden hier unter Umständen. Aber der Eifer des Herrn kann uns dahin bewegen, wie es zur Zeit auch der Puritaner der Fall war, als in Cambridge oder Oxford in einem Gottesdienst nach eineinhalb Stunden Predigt, der Prediger gesagt hat, so jetzt muss ich aber zum Ende kommen, und die Gemeinde hat also gerufen, um Gottes Wille, ja nicht zum Ende kommen, weiter. In der Isle of Lewis, als im 20. Jahrhundert, in den 50er Jahren die Erweckung war es die größte Mühe, die Gemeinde aus dem Haus Gottes wieder auch heraus zu bewegen. Wir wollen das Wort Gottes hören, wir wollen singen, wir wollen beten. Der Eifer des Herrn hat es bewirkt, es ist der Eifer des Herrn. Unsere Hoffnung. Es ist wichtig, dass wir wissen, worauf wir vertrauen können. Ich hoffe nicht, dass ihr auf mich vertraut. Das wäre schrecklich. Also, es ist nicht meine Gemeinde, es ist die Gemeinde des Herrn. Er hat sie gegründet. Er ist die Grundlage der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Wenn ihr hierher kommt, müsst ihr 100% davon überzeugt sein, dass er hier ist. Das wird euch motivieren. Dass ich hier bin, das motiviert euch nicht. Ihr habt mich nun 25 Jahre schon gesehen hier, und da ändert sich nicht viel. Im Gegenteil, es wird immer schlechter, je älter man wird. Aber den Herrn zu sehen, das wird nie langweilig. Den Herrn zu erwarten, das ist etwas, was nie einen müde macht. Da kann man dann wirklich auch sagen, oh, ich muss einfach mit dabei sein, der Herr ist da. Er ist da und jetzt komme ich. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte von ihm hören. Ich möchte von ihm lernen. Es ist der Eifer des Herrn. Und dieser Eifer ist einer, der etwas zustande bringt. Also lass dich nicht entmutigen, sondern vertraue darauf, dass die Herrschaft, seine Herrschaft, auch in deinem eigenen Leben Früchte bringt, dass sie Wachstum bewirkt. Ob das jetzt der Friede ist, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben, oder auch in andere Bereiche. Es heißt so wunderschön in unserem Text, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Das Letzte, nicht nur seine Kraftquelle, da gucken wir hin, sondern jetzt bin ich gleich am Schluss angekommen, seine Ausbreitung des Königreichs und seine Ausbreitung. Es heißt, wie gesagt, ich habe es gerade schon gelesen, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Unsere Schulter wäre nicht dazu in der Lage, das zu tragen. Unsere Schultern ermüde bald. Wir haben jetzt schon vor uns Dinge, die wir sehen, die sich entwickeln, wo wir sagen, wir können es nicht tragen. Wir sind nicht in der Lage dazu, damit fertig zu werden. Wir können nicht bestehen. Wir können nicht weiter auf diesem Weg gehen. Das sind Dinge, die wir fortwährend auch empfinden. Und deswegen ist es schön zu lesen, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Schulter Jesu Christi wird nicht müde. Sie ist in der Lage, alle Lasten zu tragen. Sie ist in der Lage, alles zu ertragen, ist etwas Schwieriges. Alles zu ertragen. Das ist ein Punkt, wo wir auch immer wieder feststellen, wir kommen da ganz schnell an unser Ende. Wir können gewisse Dinge nicht länger ertragen. Wir können nicht länger unter diesen Lasten uns befinden. Aber jetzt ist der Herr da und trägt uns, und seine Schultern sind breit und stark und mächtig, uns auch zu behüten. Seht ihr, wie sein Reich sich ausbreitet? Wir könnten uns jetzt ja auch hinstellen und könnten sagen, ach, es wird alles immer schlechter und schlimmer. Hier in Deutschland werden die Menschen immer gottloser. So wahr es ist, dass hier in Deutschland die Menschen immer gottloser werden, so wahr ist es aber auch, dass sein Reich sich auf der ganzen Erde ausbreitet. Es ist ja ganz gut, wenn man Anliegen für das eigene Land hat. Aber lasst uns nicht von diesem Anliegen, was wir für unser Land haben, uns davon abbringen lassen, dass wir die Ausbreitung seines Reiches weltweit sehen. In Asien, in Afrika, in Länder, die früher als reine Missionsländer gegolten haben, sind im Augenblick so viele, die wiedergeboren werden und Missionare auch werden, dass sie nun zu uns kommen. Sie kommen nun zu uns und missionieren uns. Nicht glaube, dass das Reich Gottes sich im Rückzug befindet. Nicht glaube, dass alles immer schlechter wird. Nein, nein. Der Herr hat Macht zu regieren. Und die Herrschaft seines Friedens wird kein Ende haben. Und die Mehrung dieser Herrschaft wird auch kein Ende haben. Mag es auch so sein, dass ich wieder Noah umgeben bin von einer Horde von Menschen, die über mich nur lache. Mag es so sein, dass ich wie ein Jeremia mit einem Volk zusammenleben muss, welches mich am liebsten einsperren möchte. Aber muss es mich daran hindern, meinen Weg weiter mit dem Herrn zu gehen? Muss es mich daran hindern, zu wachsen und zu gedeihen im Vorhof des Herrn, Früchte zu bringen für ihn? Und wenn es nur die Frucht ist, dass ich die Liebe Christi Menschen überdemonstriere, wie Noah es getan hat in seiner Predigt, die dann am Ende verloren gehe. Es ist eine Frucht Gottes, seine Gutmütigkeit, seine Freundlichkeit, seine Güte wird offenbar an denen, die verloren gehen, die er mit großer Güte und Langmut erträgt. Wir wollen das normalerweise nicht. Für uns, und das ist ein missionarisches Denken, wo sich fast manches Mal auch unbiblisch verhält, dass wir sagen, Erfolg ist nur, wenn jemand errettet wird. Und alles andere ist Misserfolg. Gott hat nie so gedacht. Es ist nie von seiner Seite aus in seinem Wort so auch geschildert. Gott wird in seinem Gericht genauso verherrlicht, wie er in seiner Erlösung verherrlicht wird. Gottes Wesen wird in beiderlei Hinrichtung verherrlicht. Das ist etwas, was wir verstehen lernen müssen. Dass wir uns auch daran freuen können, dass wir ein Zeugnis sein können, Menschen gegenüber, die vielleicht ablehnend sind. Sonst müssten wir ja denken, immer nur denken, wie schrecklich, wie wenig Erfolg habe ich. Nein, nein. In meinem Leben kann sich die Herrlichkeit Gottes auch also weiter ausbreiten. Ich kann weiter wachsen. In einer Umgebung, die vollkommen feindlich ist, als der junge Samuel im Hause Elis aufwuchs, waren seine Spielkameraden Hophni und Phinehas. Es waren keine guten Spielkameraden, die waren schrecklich, die waren gottlos. Aber der Samuel wuchs auf beim Herrn und keins seiner Worte fiel auf die Erde. Und Israel erkannte, dass der Herr sich seiner des Samuels angenommen hatte. Und fortan hat er ihnen das Wort Gottes auch weitergegeben. Also nicht verzweifeln, nicht entmutigt sein, wenn wir uns so viele Feinde gegenüber sehen, sondern einfach den Weg weiter mit dem Herrn gehen, in Treue, in Liebe, in Geduld und darauf vertraue, dass er sehr wohl mehren kann, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es sich mehrt. Und jetzt will ich das mal von der anderen Seite her auch noch ganz kurz beleuchten. Gibt es einen Grund, dass wir sagen müssten, wir dürfen nicht mehr hoffen auf die Errettung von Menschen? Wissen wir denn wirklich, wer erwählt ist? Wir haben doch keine Ahnung, genauso wenig wie der Paulus diese Ahnung hatte. Deswegen gilt es, weiter darauf zu vertrauen. Der Herr ist gekommen, um Sünder zu erretten. Und wir gehen hinaus und geben unser Zeugnis in diesem Vertrauen, dass der Herr Sünder retten möchte. Warum soll er nicht auch unter uns, mitten in unseren Familien heilwirken? Warum sollte seine Herrschaft nicht mitten in unseren Familien sich auch weiter ausbreiten? Vertraue wir doch ihm und seinem Werk. Wir verstehen nicht alles, was er tut, aber seinem grundsätzlichen Wille zu retten, so wie er es in 1. Timotheus 2 auch sagt, dürfen wir vertrauen. Und dürfen kindlich ihm alle Menschen anbefehlen, die er uns auch aufs Herz legt. Herr, rette sie. Herr, rette sie. Nun haben wir heute Morgen einen Blick in das Königreich des Herrn Jesus Christus geworfen. Und ich hoffe, ihr habt euch davon ermutigen lassen, dass wir eben auf seine Schultern ruhen. Da lagen sie die Steine, die zwei Steine, auf denen die 12 Stämme Israels auch draufgeschrieben waren, auf den Schultern des hohen Priesters. So liegen wir auf seine Schulter. So dürfen wir getrost in das neue Jahr gehen und wisse, der Eifer des Herrn, er wird es vollbringen. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und gemeinsam beten. O Herr, wir danken dir, dass es dein Eifer ist, der es vollbringt. Wenn da stehe würde, der Eifer des Jesaja soll es vollbringen. Oder eines Matthäus oder eines Johannes, es wäre ja ganz unmöglich. Selbst der Paulus könnte es nicht. Selbst er hat es gesagt, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. O Herr, wir brauchen diese Kraft. Ja, wir brauchen sie wirklich. Wir brauchen sie für dieses neue Jahr. Wir brauchen sie, um deine Gerechtigkeit, um dein Recht ganz neu zu sehen und uns daran zu erfreuen. Wir brauchen sie, um deinen Sieg ganz neu vor Augen zu haben, dass dir alles gelingt und wir auch gelingen haben dürfen durch dich in diesem neuen Jahr. Nun geh mit uns voran, auch in diese vor uns liegende Woche und begleite uns und stärke uns und lass uns doch auch ein Segen sein. O Herr, wir vertrauen dir, dass du es durch deinen Eifer vollbringst. Amen.